ARD.
7 Monate nach dem Sieg der Rechtspopulisten in den Niederlanden nimmt die neue rechtskonservative Regierung ihre Arbeit auf.
Mijn eigen partij komt in het kabinet, in het centrum van de macht.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die Rechten haben die Wahl gewonnen. Das ist ein Satz, den wir mittlerweile häufiger hören. In diesem Fall ist der im November gefallen. Da hat nämlich eins unserer Nachbarländer ein neues Parlament gewählt, die Niederlande. Und heute ist die neue Regierung vereidigt worden.
November ist jetzt schon eine ganze Weile her, war also offenbar nicht ganz einfach, da eine Regierung zu bilden. Und die Koalition, die da aus dem rechten Spektrum zustande gekommen ist, die ist auch in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Wir gucken sie uns heute bei den News Junkies genauer an.
Und wir gucken natürlich auch, was eine rechte Regierung in den Niederlanden für uns in Deutschland und auch für die ganze EU bedeutet. Ein Schlagwort der Regierung war im Vorfeld nämlich schon die härteste Asylpolitik aller Zeiten. Was das heißen kann und was die Erfahrungen der EU im Umgang mit anderen rechten Regierungen gezeigt hat, das hört ihr heute von uns beiden. Wir sind Gina Toneik
und Martin Spiller und heute ist Dienstag, der 2. Juli.
Achtung, hier kommt erstmal ein bisschen EM-Stimmung. Stellt euch jetzt bitte tausende hüpfende Menschen in Oranje auf der Straße vor. Nach links, nach rechts.
Oh yeah. Bei der EM ging es hin und her. Bei der Wahl ging es nur in eine Richtung, nach rechts. Da hat die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders nämlich gewonnen mit 23,5%. Einfach mal das Ergebnis verdoppelt im Vergleich zur Wahl davor. Weit dahinter kamen dann im 15er-Bereich die Sozialdemokraten und die liberal-konservative Regierungspartei VVD, die hatte stark verloren.
Das war, wie gesagt, im November. Dann gab es sehr, sehr schwierige Koalitionsverhandlungen. Und heute hat dann König Willem-Alexander die neue rechte Regierung vereidigt. Dick Schoof, das ist jetzt der wichtige neue Name, den wir uns neu merken müssen. Oder auch Dick Schoof, das kann man so ein bisschen handhaben, wie man will, glaube ich, ein bisschen deutsch oder ein bisschen niederländischer. Das ist auf jeden Fall der neue Ministerpräsident.
Der bisherige Ministerpräsident Rutte, der hatte kurz vor Ende seiner Regierungszeit den Menschen in den Niederlanden noch was mit auf den Weg gegeben.
Ein Blick auf die Landkarte macht das deutlich. Ich sage es nochmal, gemeinsam ist man stärker als allein.
Und daran sieht man schon, diese Dinge, die könnten für die neue Regierung nicht so selbstverständlich sein. Es ist eine Koalition aus 4 Parteien, alle im rechten politischen Spektrum. Das gab es so in den Niederlanden noch nie.
Gucken wir dabei zuerst mal auf den Wahlsieger, die PVV, die Partei für die Freiheit, eine rechtspopulistische und rechtsextreme Partei. Die PVV gibt es mittlerweile schon seit 18 Jahren und sie ist die bekannteste rechte Partei in den Niederlanden.
Ja, und vor allem hat sie das bekannteste rechte Gesicht, das nämlich vom Rechtspopulisten Geert Wilders.
Ganz offiziell ist das sogar das einzige Gesicht der PVV. Der ist nämlich tatsächlich das einzige Parteimitglied. Er wollte so verhindern, dass die Partei von den falschen Leuten übernommen wird.
Absurd, oder? Da denkt man, dass die Idee von Sarah Wagenknecht, ihre Partei nach sich selbst zu benennen, dass die relativ selbstbewusst ist. Aber das ist natürlich noch besser. Hier kommt außer mir keiner rein.
Und dann ist der Mann noch nicht mal in der Regierung. Geert Wilders hat nämlich auf den Posten als Ministerpräsident verzichtet. Das klingt jetzt sehr selbstlos, lag aber daran, dass er dann halt keine Koalition zustande bekommen hätte. Aber er hat natürlich Leute um sich. Die sind vielleicht keine offiziellen Parteimitglieder, aber gehören trotzdem zum PVV-Kreis dazu. Zum Beispiel stellt die Partei jetzt die Ministerin für Asyl und Zuwanderung. Und die ist eine echte Hardlinerin. Wir haben ja eben schon gesagt, die Regierung verspricht die härteste Asylpolitik aller Zeiten. Marjolein Faber, die hat bis vor kurzem sogar noch den Nazi-Begriff der Umvolkung benutzt, also die Gefahr heraufbeschworen, dass das niederländische Volk ausgetauscht werden soll, so eine Verschwörungserzählung ist das. Da hat sie sich dann auf öffentlichen Druck hin von distanziert und sie trat dann auch ganz versöhnlich auf.
Vor Ihnen steht jetzt eine designierte Ministerin und ich werde mich auch benehmen, wie es sich für eine Ministerin gehört. Ich werde eine strenge Asylpolitik durchsetzen, aber ich werde eine Ministerin sein für alle, die sich in den Niederlanden befinden, ohne Ansehen der Person.
Mal gucken, wie sie das dann umsetzt. Auch Wilders hat sich relativ gemäßigt und kompromissbereit gezeigt in den Verhandlungen. Einige ganz krasse Forderungen, die hat er aufgegeben. Zum Beispiel ein Moscheeverbot, ein Koranverbot. Oder auch den Austritt der Niederlande aus der EU.
Gucken wir mal auf die Partei mit dem zweitstärksten Wahlergebnis innerhalb des Bündnisses. Die war insgesamt Dritte bei der Wahl, knapp hinter den Sozialdemokraten. Das ist die VVD, eine konservativ-liberale Partei. Und das ist die Partei vom bisherigen Ministerpräsidenten Rutte. Der war ja 14 Jahre lang in den Niederlanden an der Macht und ist jetzt raus.
Ja, also zumindest in den Niederlanden ist der raus. Dafür ist der ja seit letzter Woche neuer Generalsekretär der NATO. Mhm. Also Ruhestand sieht anders aus.
Ist ja auch erst 57, der hat noch ein paar Jahre. Das Regieren zusammen mit Wilders und der PVV, das überlässt er jetzt aber eben anderen. Da hatte er gar keinen Bock drauf. Und der Rest seiner Partei offenbar auch nicht. Also gerade in der Basis gibt es da viel Unmut. Die sind nur sehr widerwillig in diese Koalition reingegangen.
Ja, nicht nur die FVD, also VVD geschrieben, die hatte nicht so Lust auf eine rechte Koalition. Auch die dritte Partei im Bunde, NSC, das steht für Neuer Sozialvertrag, ist nicht besonders enthusiastisch in das Bündnis gegangen. Die Partei, die ist super neu, die hat ein ehemaliger Christdemokrat erst letztes Jahr gegründet.
Und ist jetzt direkt an der Regierung, also sehr steiler Aufstieg.
Ja, die waren viertstärkste Kraft mit 12,9%. Die Partei sagt, ihre Kernthemen seien eine gute öffentliche Verwaltung, die Verbesserung der Existenzsicherung und eine sinnvolle internationale Zusammenarbeit. Und sie will ein Verfassungsgericht gründen.
Eine Partei fehlt noch, die vierte im Bunde, das ist die BBB, die Bauer-Bürger-Bewegung. Die ist rechtspopulistisch, ist bei der Wahl Sechster geworden mit 4,6%.
Ja, wäre also nach dem deutschen Wahlsystem an der 5%-Hürde gescheitert. In den Niederlanden gibt es das aber nicht. Da schaffen es viel mehr Parteien ins Parlament. 15 sind es im Moment. Das ist krass. Die Bauernpartei ist eine davon. Die ist auch noch sehr neu, gegründet 2019. Und zwar nach Bauernprotesten gegen Umweltauflagen. Ja, irgendwie bekannt vor.
Ja, ne? Oh, da war doch was. Diese Partei bekommt jetzt unter anderem das Landwirtschaftsministerium, wenig überraschend, aber es gibt einen sehr starken Fun-Fact dazu. Diese neue Ministerin, die Landwirtschaftsministerin, ist eine ehemalige Teilnehmerin von Bauer sucht Frau.
Ja und? Immerhin vom Fach. Also zusammengefasst, zwei gemäßigtere Parteien, die VVD und die NSC, und zwei radikalere, die PVV und die BBB. Die Frage ist, wie können die jetzt zusammen regieren?
Also zumindest haben die beiden Gemäßigten als Bedingung für diese Koalition vorher gefordert, dass sich alle vier Parteien vorab schriftlich zur Verfassung und zum Rechtsstaat bekennen. Und die machen jetzt zusammen eine sogenannte außerparlamentarische Regierung. Heißt, viele der Ministerinnen und Minister und auch der Ministerpräsident selbst, die sind gar keine Parteimitglieder, könnten auch Mitglieder von anderen Parteien sein. Ja, alles ist möglich.
Also ganz anders als bei uns, wo die Parteien ja immer auch darum kämpfen, wer jetzt was für ein Ressort bekommt.
Ja, es ist auch bei uns ja wirklich völlig undenkbar, dass jetzt die stärkste Partei in der Koalition nicht den Kanzler oder die Kanzlerin stellen würde. Aber in den Niederlanden ist das jetzt so. Dick Schroef, der ist parteilos, der war früher Chef des Geheimdienstes und zuletzt unter Rutte Generalsekretär im Ministerium für Justiz und Sicherheit. Gilt als Experte für Sicherheit und Migration und das sind ja zentrale Themen für die Koalition.
Und Sozialdemokrat war ja auch mal.
Sogar das.
Ist da aber 2020 aus der Partei ausgetreten.
Also noch überraschender, dass der jetzt echt in der rechten Regierung da den Vorstand macht quasi. Dass Wilders, der ja eigentlich der Wahlsieger ist, keinen Regierungsposten bekommt und er im Hintergrund bleibt, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Das hätten nämlich dann einige der anderen Parteien nicht mitgetragen. Aber interessant ist es, dass auch die anderen Parteivorsitzenden allesamt raus sind. Also bei dieser Koalition da wollte irgendwie keiner seine Nase in die Öffentlichkeit halten und dann eventuell Sachen entscheiden müssen, die eigentlich bei den eigenen Leuten gar nicht so gut ankommen.
Ja, aber wie stabil ist denn so eine Regierung? Also vier Parteien zusammen, da ist ja im Prinzip schon vorab klar, dass da viel Reibungspotenzial drinsteckt. Dazu kommt, dass zwei der Parteien ja noch eher neu sind. Also da gibt es auch wenig Erfahrungswerte, wie die sich zum Beispiel in Krisensituationen verhalten. Ja, und dass einige Ministerinnen und Minister keine Parteimitglieder sind, das könnte auch nochmal für Konflikte sorgen. Je nachdem, was für einer Linie die dann folgen.
Ja, politische Beobachter in den Niederlanden, die geben der Regierung auch maximal 2 Jahre im Moment, manche sogar weniger. Aber ja, abwarten, ne? Wir schauen erstmal, was sie denn überhaupt vorhat.
Die strenge Asylpolitik, die strengste der Welt aller Zeiten, die haben wir ja schon angesprochen. Die gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, wenn es um die Zusammenarbeit mit der EU geht. Denn das wird sehr interessant, wie das zusammenpasst. Genauso beim Thema Umweltpolitik, denn die Regierung will die Umweltauflagen für Landwirte lockern.
Aber auch innenpolitisch hat die Regierung natürlich Pläne, Steuererleichterungen für mittlere Einkommen zum Beispiel und für Unternehmen. Sie will mehr Wohnungen bauen, sie will Grenzkontrollen wieder einführen, weniger Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereitstellen und sie will das Tempolimit, das tagsüber gilt, von 100 auf 130 hochsetzen.
Für Deutschland als Nachbarland könnte diese neue Regierung durchaus eine Herausforderung werden. Bis jetzt sind die Niederlande und Deutschland ganz enge politische Partner. Auch innerhalb der EU sind sie zum Beispiel eine Front in der Finanzpolitik. Beide stehen eher fürs Sparen, für solide Haushaltspolitik, für Schuldenabbau. Früher war da auch noch Großbritannien im Boot, aber seit dem Brexit sind deswegen die Niederlande und Deutschland vielleicht noch etwas wichtiger geworden. Wie sie sich da in Zukunft aufstellen, das ist noch nicht ganz klar. Und auch wirtschaftlich wird Deutschland da sehr genau hingucken, denn die Niederlande sind Deutschlands wichtigster Handelspartner in der EU.
Das unterschätzt man, glaube ich, oft. Also es ist ja geografisch eher ein kleines Land, aber auch immerhin die fünftgrößte Volkswirtschaft in der EU. Also mal gucken, ob es da irgendwie noch Stress gibt.
Ja, da gibt es wohl Stress zwischen den Niederlanden und der EU. Zwar will Wilders nicht mehr austreten, so wie früher mal.
Was wäre das dann eigentlich? Nexit dann wahrscheinlich.
Nexit, ne? Ja, so hieß das, genau. Also der Nexit, der ist vom Tisch, sagt er. Aber er sieht die EU natürlich nach wie vor ganz kritisch. Er will auch den niederländischen Beitrag zum EU-Haushalt senken. Und vor allem das Kernthema, wir haben es schon genannt, Asylpolitik, das dürfte zum großen Zankapfel werden. Wilders möchte das schärfste Asylsystem Europas etablieren. Wörtlich heißt es im Programm, es wird die strengsten Regeln für die Zulassung von Asylbewerbern und das umfassendste Migrationskontrollpaket aller Zeiten geben. Das heißt konkret, es soll wieder regelmäßig Grenzkontrollen geben und es gibt einen Plan, Asylanträge für einen bestimmten Zeitraum gar nicht mehr anzunehmen. Von 2 Jahren ist da die Rede.
Und das geht natürlich alles weit über das hinaus, was die EU da in so einem jahrelangen Tauziehen als Asylkompromiss dann ausgehandelt hat.
Genau, und deswegen wollte Wilders wiederum eine Ausstiegsklausel aus dieser gemeinsamen Asylpolitik vorlegen.
Also quasi, dass sich die Niederlande aus eingegangenen Verpflichtungen lösen wollen.
Genau, und die EU, die erinnert deswegen auch schon mal daran, die Niederlande, die haben den Plänen doch zugestimmt.
The Netherlands has voted in favor of all the legislative instruments in the pact. As you know, the treaties do not include an opt-out clause for the Netherlands.
If ever one day we come to that, we have nothing further to add on this.
Look. Also sinngemäß, die Kommission, die werde entsprechende Anträge nicht annehmen. Es gäbe keine Ausstiegsklausel.
Und auch Michael Gahler, der ist CDU-Europaabgeordneter, der fordert auch schon mal dazu auf, diese so mühsam ausgehandelte Einigung jetzt nicht zu torpedieren, bitte.
Ich erwarte, dass auch die neue niederländische Regierung sich im Rahmen des Vereinbarten verhält.
Streit droht übrigens auch in der Umweltpolitik. Da ist vor allem die erwähnte konservative Bauernpartei. Die lehnt die Umweltpolitik der EU ganz entschieden ab.
Ja, und auch hier geht es wieder um ein Abweichen von existierendem EU-Recht. Die Niederlande wollen nämlich bei den EU-Partnern um eine Ausnahmeregelung für Stickstoff bitten.
Ausnahmeregelung. Es gibt eine ganz interessante Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Regierungsprogramm zu diesen Forderungen nach den Ausnahmen. Und die merkt an, dass es immer die Niederlande waren, die sich am meisten gegen die Forderung anderer Länder nach Ausnahmeregelung widersetzt haben. Und das Problem ist, wenn die Niederländer nun diesen neuen Weg einschlagen, dann öffnet das natürlich allen anderen Ländern Tür und Tor, um dasselbe zu tun. Und das würde den europäischen Zusammenhalt, sagt die Friedrich-Ebert-Stiftung, in den Abgrund reißen. Und das will das ja irgendwie auch.
Ja, schon. Und wenn dann die Niederlande nicht bekommen, was sie wollen, dann kann Wilders ja immer noch versuchen, seine Nexit-Pläne dann doch irgendwie zu reaktivieren. Aber wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt, dass sie bekommen, was sie wollen? Also bei Ungarn hat es ja lange geklappt. Da gibt es ja diesen Dauerkonflikt zwischen Viktor Orban und der Kommission. Hier so EU-Rechtsstaatmechanismus. Da wurden Fördergelder für Ungarn eingefroren. Aber man brauchte Orban eben auch bei vielen Entscheidungen, weil es braucht immer diese Einstimmigkeit.
Aber zuletzt lief das für ihn ja nicht mehr ganz so gut. Da musste er dann in die Mittagspause bei den entscheidenden Abstimmungen. Und es ist doch eher unwahrscheinlich, dass sich die Kommission einen zweiten Fall dieser Art erlauben kann und will. Das jetzt in den Niederlanden ist ja nicht die erste Regierungsbeteiligung einer rechtspopulistischen Partei, mit der die EU dann irgendwie zu dealen hat. Vielleicht sollten wir mal wirklich schauen, wie viele Konflikte es in anderen Ländern gab.
Ja, und wie viel Schaden da auch angerichtet wurde. Wenn sich Regierungschefs nach außen staatstragend und vernünftig geben, aber dann im Inneren irgendwie daran arbeiten, bestimmte Mechanismen einfach zu untergraben. Italien ist da insofern vergleichbar, als dass dort Staatschefin Meloni auf europäischer Ebene eher diplomatisch und entgegenkommend auftritt.
Ja, wobei die ja von Anfang an eher proeuropäisch eingestellt waren. Ne?
Ja, schon, aber sie hat natürlich zu Hause auch Koalitionspartner wie Matteo Salvini, der ist das absolut nicht. Und im Innern ist die Regierung gerade auch weniger zurückhaltend. Also Kritiker waren zum Beispiel vor großen Einschränkungen bei der Pressefreiheit. Die Regierung sei da insbesondere bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RAI gerade dabei, ihren Einfluss zu vergrößern durch zum Beispiel Sendezeit für die Regierung. Also ganz ohne journalistische Einordnung. Einfach Regierung kann raussenden, was sie will.
Unglaublich.
Und dann gibt es auch noch Einschränkungen von regierungskritischen Sendungen oder sogar Absetzungen von unliebsamen Moderatorinnen und Moderatoren und sogar auch juristische Verfolgung. Also kritische Stimmen zu verklagen, das war in Italien lange nicht so in Mode wie im Moment.
Ja, und in Polen, nächstes Beispiel, da sehen wir ja gerade, wie lange es dauert, so etwas dann irgendwann wieder zu reparieren. Ne? Also gerade was den Rundfunk angeht, nach all den Jahren der PiS-Regierung dort.
Die hat sich natürlich auch immer schön mit der EU angelegt, hat auch im Wahlkampf immer Stimmung gemacht gegen Brüssel.
Hat aber gerne Fördermittel angenommen.
Und dann ist da natürlich Frankreich. Kann die neue Regierung in den Niederlanden jetzt auch so eine Blaupause sein für den Rassemblement National?
Ja, wenn der dann bei der Stichwahl am kommenden Sonntag gewählt wird. Und ja, da ist ja die Regierung auch nur ein Teil der Exekutive. Mhm. Macron bleibt ja bis 2027 im Amt. Aber danach Le Pen, Staatspräsidentin. Und die Programme der rechten Regierung in den verschiedenen Ländern, die weisen naturgemäß Gemeinsamkeiten auf. Also weniger Ausländer, weniger Europa, weniger und so weiter. Man sieht aber auch an den Beispielen, die Niederlande, die sind trotz jetzt der jüngsten Erfolge nicht unbedingt das Land, das an vorderster Front dem Populismus erlegen ist.
Und auch bevor jetzt die neue Regierung in Den Haag im Amt war, gab es auch schon die ersten Rückschläge. Europawahl neulich nämlich, anders als in Österreich zum Beispiel oder bei uns, lief es da nämlich so, in den Niederlanden hat ein Wahlbündnis aus der Arbeitspartei und Grünen gewonnen. Also Rot-Grün kam da auf 21,1%, noch vor der PVV von Wilders, die hat nur noch 17% bekommen. Zum Vergleich nochmal, bei der Parlamentswahl im November, da war es noch quasi umgekehrt, da hatte die PVV 23,5% deutlich gewonnen und nur 15,8% waren da Rot-Grün.
Ja, und diesen Erfolg, den verstand Spitzenkandidat Franz Timmermans dann auch dezidiert als ein Zeichen der Offenheit, als ein Statement für Europa.
Ich finde doch ein besonderes Signal.
Es ist ein ganz besonderes Signal, dass alle proeuropäischen Parteien gut abgeschnitten haben. Das zeigt, dass in den Niederlanden durchaus differenziert über Europa nachgedacht wird und dass wir im EU-Parlament damit loslegen können, Europa zu stärken und auszubauen.
Europa zu verstärken und auszubauen.
Timmermans auf der Wahlparty in Utrecht. Auch die Linksliberalen und die Christdemokraten, die konnten wieder etwas zulegen. Wer dagegen auch verlor, das war die liberal-konservative VVD oder WWD des scheidenden Ministerpräsidenten Rutte. Und das kann man vielleicht auch als Kritik am Regierungsbündnis seiner Nachfolgerin mit Wilders deuten. Nochmal Franz Timmermans.
Seit November denken viele andere Länder, Wilders diktiert, Wilders entscheidet, Wilders allein repräsentiert die Niederlande. Jetzt zeigen wir, dass wir noch immer das diverse Land sind, das wir schon immer waren. Und dass du auch mit einer progressiven Partei eine Europawahl gewinnen kannst.
Also wir können alle weiter nach Holland fahren.
Brauchen wir aber nicht. Im Moment sind die ja alle hier aus Holland. Und verwandeln unsere schönen deutschen Prachtmeilen in orangefarbene Partyzonen. Wir haben ja vorhin gehört, wie das klingt.
Ja, kann aber auch sein, dass die jetzt bald alle schon wieder auf dem Heimweg sind, denn zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung hat das Achtelfinale gegen Rumänien noch nicht begonnen. Mal gucken, wie es läuft.
Genau.
Das war's von uns, Gina Toneik.
Und Martin Spiller. Morgen übrigens keine News Junkies. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder, wenn ihr wollt.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.